SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Dreimal dürfen Sie raten, was heute die Titelseiten selbst deutscher Zeitungen dominiert. Genau, die royale Vermählung in Großbritannien. Alles zur Hochzeit des Jahres, schreibt zum Beispiel die Bild-Zeitung, und sie mutmaßt weiter, und Diana schaut im Himmel zu. Zitat Ende. Aber nicht nur der Boulevard ist im Hochzeitsfieber. Die Süddeutsche Zeitung schreibt zum Beispiel auf Seite 1 das Jahr des Jahres. Meghan und Harry betören selbst Kritiker der Monarchie. Unser Autor Klaus Deuse wundert sich über den königlichen Rummel auf allen Kanälen. Hier seine Glosse.
Die Medienwelt steht vor einem eruptiven Ausbruch. Einer überbordenden Flut von Bildern, viel und zugleich nichtssagender, gefühlsduseliger Kommentare über Menschen und deren Kleider, in denen sie stecken. Nur weil sich eine Frau und ein Mann das Ja-Wort geben. Ganz egal, ob über 44% der Deutschen die europäischen Monarchien in ihrer jetzigen Form für nicht erhaltenswert bezeichnen, eine Trauung, auf der unerträgliche Spannung lastet. Da muss man einfach via TV dabei sein. Vielleicht toppt diese Vermählung bei den Einschaltquoten noch die der Heirat von Prinz William und der herzallerliebsten Herzogin Kate. Oder womöglich sogar die von der Beisetzung der Mutter der beiden Jungs, Prinzessin Diana. Nur nebenbei, Quoten haben schließlich nichts mit Empathie zu tun, eher mit Gafferlust. Und die wird durch eine mediale Rundumversorgung reichlich bedient. Dass an Megans Seite keine Brautjungfer auftaucht, diese Info verdanken wir diversen Agenturen und Meldungen in Social-Media-Foren, weil Meghan einfach keine ihrer vielen besten Freundinnen durch eine Auswahl vor den Kopf stoßen wollte. Gut, dass man das erfahren durfte. Nur ob Sir Elton John, der, Sie wissen schon, bei der Beisetzung von Lady Di tränenfördernd Candle in the Wind intonierte, jetzt bereits in der Kirche trällert oder erst auf der Aftershow-Party, das bleibt ein Rätsel. Was für ein verwirrendes Medienevent. Die ARD hat das royale Berichterstattungsfeld komplett dem ZDF überlassen. Konkurrenz auf deutschen Bildschirmen gibt es trotzdem. Von RTL, das ein bemerkenswertes Duo das Geschehen kommentieren lässt. Die explosiv Klatschfrontfrau Frauke Lodewig und den Modemacher Guido Maria Kretschmer, der ansonsten für das Firlefanz Halligalli-Format Shopping Queen zuständig zeichnet. Ich persönlich frage mich ja nur, wann eine der Kommentatoren endlich einmal auf den Trichter kommt, dass die Meghan der Pippa, also der Schwester von Herzogin Kate, so verdammt ähnlich sieht und ob der Harry sowas Ähnliches gesucht hat wie das, was nicht in der Familie zu haben war. Also die Pippa, die mit ihrem Po im weißen engen Brautjungfernkleid der Kate damals fast die Show gestohlen hat. Wie auch immer. Das muss man einfach gesehen haben, sonst könnte man ja nicht mitreden. So ein Medienereignis könnte in Deutschland höchstens noch die Fußball-Weltmeisterschaft toppen. Aber nur dann, wenn die deutsche Elf das Finale erreicht.
Eine Glosse von Klaus Deuse. Zumindest für die Öffentlich-Rechtlichen ebenfalls wichtig in dieser Woche war eine Verhandlung in Karlsruhe. 4 Kläger, 3 Privatleute und der Autovermieter Sixt klagen vor dem Verfassungsgericht gegen den Rundfunkbeitrag. Richter Ferdinand Kirchhoff machte gleich zu Beginn klar, dass er und seine Kollegen sich nicht nur mit der Frage nach der Rechtmäßigkeit von 17,50 Euro pro Monat und Haushalt kümmern wollen.
Dahinter steht freilich stets die Beurteilung der Notwendigkeit und Rechtfertigung einer Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Abgaben und seiner Rolle für die Meinungsbildung in Demokratie und Gesellschaft.
Ich habe nach den beiden Verhandlungstagen am Mittwoch und Donnerstag mit Bernd Holznagel gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Informations-, Kommunikations- und Medienrecht an der Uni in Münster. Ich habe ihn gefragt, ob er denkt, dass die bisherige Art der Beitragserhebung über die einzelnen Haushalte von den Richtern tatsächlich in Frage gestellt werden könnte.
Es ist ja wie folgt. Also das Gericht hat zunächst erstmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht in Zweifel gezogen, sondern der Vizepräsident Kirchhoff hat ja ausdrücklich dargestellt, dass es um diese Fragen gar nicht geht. Es geht also um die Art und Weise, in der jetzt die Finanzierung gewährleistet wird. Und da ist ein Teilaspekt, wenn, wie offenbar das Gericht, man davon ausgeht, dass es ein Beitrag ist und keine Steuer, Das ist relevant, um die Zuständigkeit der jeweiligen Körperschaft zu identifizieren. Also ist der Bund zuständig oder sind es die Länder? Hier war schon deutlich zu erkennen, dass die Länder zuständig sind und dass hier von einem Beitrag auszugehen ist. Wenn man von einem Beitrag ausgeht, dann bedarf es einer irgendwie gearteten Gegenleistung. Und da stellt sich eben die Frage, was ist denn die Gegenleistung, die die Rundfunkanstalten erbringen. Ist es heute noch so, dass jeder Hörfunk und Fernsehen empfängt? Und da wird man wohl davon ausgehen müssen, dass jeder Haushalt auch noch zum Beispiel ein Radiogerät hat oder über das Handy oder was auch immer Hörfunk hört. Also da habe ich eigentlich keine Zweifel. Aber dass das eine legitime Frage ist, was ist eigentlich die Leistung, das steht außer Zweifel.
Eine Frage wäre ja vielleicht, ob es eine Alternative gäbe. Wäre eine andere Art der Gebührenerhebung denkbar, die sich nicht auf die Wohnung konzentriert, oder?
Das ist die zweite Frage. Die ist davon ja abgekoppelt. Das eine ist, was ist die Leistung? Und die andere Frage, die ja in Karlsruhe auch immer mal wieder angerissen wurde, war, knüpfe ich an der Wohnung an oder knüpfe ich an den einzelnen Nutzer an? Und da sagt uns eigentlich das Abgabenrecht, dass man eine sogenannte typisierende Betrachtung anstellen muss. Man muss also überlegen, wird typischerweise in einer Wohnung Radio und TV konsumiert und entstehen da, wenn man an einer Wohnung anknüpft, Gerechtigkeitsprobleme. Und hier wird ja immer das Beispiel angeführt, was ist mit einem Personenhaushalt? Möglicherweise hat die eine Person noch eine Zweitwohnung, muss die Person nicht zweimal zahlen. Ich glaube aber, dass die Wohnung ein guter Anknüpfungspunkt ist. Denn überlegen Sie mal, wenn in einer Wohnung jetzt auf einmal 5 Leute wohnen, dann haben sie nur einen Beitrag. Wenn sie aber das per Kopf abrechnen würden, dann müsste die Familie 5-mal den Beitrag zahlen. Das kann auch nicht sinnvoll sein. Insofern glaube ich, dass der Gesetzgeber, wenn er an der Wohnung anknüpft, schon im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen agiert hat. Ob aber diese Meinung sich in Karlsruhe auch durchsetzen wird, das ist natürlich eine Frage, die allein die 8 Richter entscheiden.
Die Debatte um den Rundfunkbeitrag wird sehr emotional geführt. Das Verfassungsgericht ist jetzt ein Schauplatz eigentlich nur. Warum eigentlich diese Emotionalität, wo doch 17,50 Euro im Monat für die allermeisten eher nicht so ein Riesenposten sein dürfte? Können Sie das verstehen?
Ja, das verstehe ich gut. Die Gesellschaft hat sich eingeschwungen, dass sie eigentlich nur noch bereit ist, direkte Zahlungen zu leisten. Hier eben 17,50 Euro, wenn sie selber etwas bekommt. Also zum Beispiel, wenn sie das Geld ausgibt für ein Bundesligaspiel oder für einen bestimmten Spielfilm. Die Bereitschaft für etwas zu zahlen, wovon alle was haben, auch die Leute, die eben nicht so viel Geld haben oder auch Minderheiten, die hat eben deutlich nachgelassen. Und ich glaube auch, dass da die Illusion besteht, dass wenn man individuell aussuchen könnte, dass dann insgesamt man billiger wegkommt als die 17,50. Schaut man ins Ausland, nehmen Sie mal die Vereinigten Staaten, wo ja so eine Bestellung auf Geld von Filmen und individuellen Leistungen viel weiterentwickelt ist als hier, da sind die Kosten für Kommunikation sehr viel höher als bei uns. Und bei uns ist eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk so etwas wie eine öffentliche Infrastruktur.
Was passiert denn eigentlich, wenn die Richter jetzt in Karlsruhe sagen, jawohl, der Rundfunkbeitrag, wie er seit 2013 erhoben wird, ist unzulässig?
Er wird ja, das hat das Gericht schon zu erkennen gegeben, nicht daran rütteln, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie geben muss. Das ist aus verfassungsrechtlicher Sicht gegeben. Das ist seit 60 Jahren Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. Da ist keine Änderung zu erwarten. Weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk die von mir skizzierte Infrastrukturfunktion wahrnimmt, muss er, so die Verfassungsrichter, funktionsgerecht finanziert werden. Wie diese funktionsgerechte Finanzierung sichergestellt wird, ist in weiten Zügen Ausgestaltungsauftrag für die Bundesländer. Die haben jetzt mit der letzten Reform ein bestimmtes Modell etabliert und wenn dieses Modell partiell für verfassungswidrig erklärt wird, müssen sich die Bundesländer wieder zusammensetzen und ein neues Modell entwickeln, entsprechend den Anforderungen, die Karlsruhe dann stellt, um eben diese funktionsgerechte Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherzustellen. Also da ändert sich in der Sache für den öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus meiner Sicht nichts. Das Einzige, was problematisch ist, wenn es dazu käme, dass man hier bestimmte Regelungen dieses doch sehr, sehr komplizierten Regelungssystems für verfassungswidrig erklärt, dass dann quasi die Staatskanzleien der Länder über einen vergleichsweise langen Zeitraum dann wieder beschäftigt sind mit dieser Frage. Und derzeit beobachten wir ja, wie schwierig es ist, zwischen den Bundesländern einen politischen Konsens zu bekommen. Aber Karlsruhe wird, wenn das so eintritt, eine Frist setzen und die Länder werden das dann in dieser Frist bewältigen. Das haben sie auch schon vorher bewältigt.
Sagt der Rechtswissenschaftler Bernd Holznagel. Und das Urteil aus Karlsruhe wird übrigens erst in einigen Monaten erwartet. Mit jungen Nutzern tun sich viele Medienhäuser schwer. Zu schnell die Trends, zu abgelenkt sind die jungen Konsumenten von Social Media, Streamingdiensten und vielem anderen mehr. Und Geld wollen und können sie auch nicht ausgeben. Soweit das Klischee. Am härtesten trifft es wohl die Zeitungsverlage, die kaum noch Leser unter 30 haben. Da muss man handeln, sagen sich seit ein paar Jahren einige Verlage und gehen gezielt auf Social Media Kanälen auf die jungen Leserinnen und Leser zu. Das Ganze ist langwierig und aufwendig und dennoch versuchen es eine Reihe von Redaktionen auf unterschiedliche Weise. Michael Meyer hat sich angehört und angesehen, wie das gehen kann.
Hi guys, this week we have a special Eurovision episode for you. Eastern European countries have hijacked the contest by voting for each other. Fake or for real?
Falsch oder richtig heißt es einmal pro Woche beim englischen Guardian, der auf Instagram seine Leser ein Alltagswissen testet. Vor allem junge Nutzer haben Spaß daran, Falsch- oder Richtig-Meldungen zu erraten. Noch deutlich mehr als der Guardian produziert die norwegische Zeitung Verdensgang, zu Deutsch Weltzeit, für junge Nutzer. Verdensgang kommt mit vielen Fotos und großen Überschriften bunt und knallig daher und ist eine der erfolgreichsten Zeitungen Norwegens. Mindestens ein Dutzend sogenannte Snaps stellt die Redaktion seit anderthalb Jahren jeden Tag beim Messenger-Dienst Snapchat ein. Snaps sind kurze, animierte Bewegtbilder, die dann zum jeweiligen Artikel leiten, erklärt Jonathan Sistert, Video- und Social-Media-Redakteur bei Verdensgang.
Am Wochenende machen wir regelmäßig ganz lange Geschichten, wo sich dann alle Snaps auf dieselbe Geschichte beziehen. An den Wochentagen ist es anders. Da machen wir eine Schwerpunktgeschichte mit 5 bis 6 Snaps und dann weitere Geschichten aus den Bereichen Sport, Promis und so weiter. Manchmal stellen wir auch ein Video ein.
Sistert betont, dass durchaus auch schwerere Themen ankommen, wenn sie interessant aufbereitet werden. Bei der norwegischen Parlamentswahl im Herbst letzten Jahres sei das Interesse der jungen Nutzer sehr groß gewesen.
Man denkt ja in Stereotypen und meint, dass Mädchen von 16 bis 19 sich nur für Reality-TV oder Kosmetik interessieren. Das stimmt aber nicht immer. Der Tag nach der norwegischen Parlamentswahl hat bei uns alle Rekorde gebrochen. Wir testen jetzt daher auch schwierige Themen, achten aber immer darauf, keine Begriffe zu verwenden, die wir selbst kaum verstehen. Das ist dann unser Job, das zu erklären.
Auch in Deutschland wird viel experimentiert derzeit. Die Nordwestzeitung in Oldenburg etwa hat einen eigenen YouTube-Kanal für junge Leser namens Sach an. Beim Hamburger Abendblatt hat man sich mit einer Agentur zusammengetan, die spezialisiert ist auf Social-Media-Marketing.
OMG, was geht hier ab?
Bereits seit 2 Jahren betreibt auch das Abendblatt einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem vor allem über den HSV, Kultur und Events in Hamburg berichtet wird. Die Videos auf Abendblatt.tv richten sich aber nicht nur an junge Nutzer, sondern an alle Leser. Der Kanal hat 10.000 Abonnenten, das ist ausbaufähig. Der Verlag will die Marke Abendblatt darüber hinaus jünger machen und in Zusammenarbeit mit Influencern an die junge Zielgruppe heran, erzählt Dörte Schulenburg, Digitalvertriebsleiterin beim Hamburger Abendblatt. Aufhänger einer ersten Influencer-Kampagne bei Instagram war die Bundestagswahl im letzten Jahr. Die Nutzer hätten das gut angenommen.
Die haben sich eben auf dem Abendblatt-Kanal informiert über Politik, über die Meinung, welche Wahl will ich eigentlich treffen. Und das passte dann ganz gut auch zu sagen, und wenn ihr euch informieren wollt, guckt euch das mal an, hier ist ein Gratis-Download.
Nun ist es allerdings schwierig, eine solche Kampagne in Euro und Cent zu bewerten. Dörte Schulenburg sagt, die Kampagne sei vom Marketing her zwar erfolgreich gewesen, aber nur wenige neue Abonnenten seien im Print oder digital dazugekommen. Nach wie vor sind all diese Social-Media-Aktivitäten Versuche, die auch schiefgehen können. Längst nicht alles, was sich die Verlage ausdenken, kommt bei den jungen Nutzern auch an. Laura und Tobias sind um die 20 und haben sich mal genauer angesehen, wie die junge Zielgruppe angesprochen wird. Und da gibt es einiges zu verbessern, finden sie.
Ja, es wirkt einfach oft so aufgesetzt. Man will bewusst irgendwie cool sein, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Man muss einfach authentisch sein, versuchen, auf Augenhöhe denen zu begegnen, nicht so von oben herab. Ich bin der Journalist, ich mache den Job seit 30 Jahren.
Aber da müssen vielleicht auch die Medienmacher umdenken und den jungen Leuten zutrauen, dass sie sich für bestimmte Themen interessieren, die ansprechend gestalten, visuell aufbereiten mit irgendwelchen Grafiken und einfach den jungen Leuten auch mal zutrauen, dass sie sich für harte Informationen interessieren.